Ja, herzlich willkommen zu dem dritten Achtsamkeitsabend dem Jahr. Es freut mich, dass ihr trotz dem heißen Wetter und den Temperaturen, die oben warten kann, den Weg hier angefunden habt. Und ich freue mich auch heute oben auf das Thema, wo wir das letzte Mal, also überhaupt den Zyklus fortsetzen und auch auf das Thema quasi in einen zweiten Teil einzugehen. Ich möchte oben so gestalten, dass wir eigentlich gerade einsteigen mit dem ersten Teil der Ausführung, nämlich mit dem Rückblick und dem so Verknüpfen von dem, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, einerseits und ins Gesamtthema vom Jahr andererseits. Und dann, bevor wir eigentlich dann auf den neuen Teil eingehen, wo wir das letzte Mal noch nicht dazu gekommen sind, würde ich dann gerne dort dazwischen eine Meditation einschieben. Einerseits ist das ein guter Unterbruch, dass ihr nicht zu müde werdet, oder vielleicht sind das ja schon. Und dass wir können, auch dann, bevor wir das uns ein bisschen theoretisch anhören, was nicht schwätzen, immer ist schon wieder ein Teil in unserer mal in der Praxis oder in der Meditation selber können anschauen miteinander. Und dann würde ich den Vortrag fortsetzen und mache dann denke am Ende von der 5-Zeit-Aufahrt, wie die sicher vor dem letzten Teil von der Meditation nochmal eine Meditation einbaut. Und wieder so innerhalb von den Ausführungen Zeit haben, um das ein bisschen zu sacken zu lassen und miteinander auch wirklich nachzuspüren und vielleicht selber ein bisschen die Erfahrung machen, von was ich hier einmal einfach allgemein schwätze. Ich möchte heute so im Gegensatz zum letzten Mal wieder mit dem Beamer arbeiten, weil es doch mir hilft und vielleicht auch für euch, das zum Teil auch grafisch ein bisschen strukturieren, das Thema. Ich möchte auf der ersten Folie anfangen, die habt ihr übrigens auch. Ich habe euch einerseits die Folie verteilt und auf der anderen Seite, da, das ist das hier, wo ein bisschen klein ist zum Lesen, da ist mir schon bewusst, wenn ich das ich will das auch als PDF auf die Webseite stellen, wenn euch das zu klein ist zum Lesen, könnt ihr euch das auch noch grösser ausdrucken, aber sonst gibt es hier eine rechte Papierschlacht. Hier drauf haben wir die ganze Satipatthana Sutta, wo ja Thema war vom letzten Mal. Da muss ich noch dann darauf eingehen, was es überhaupt soll. Alle diese Vers sind total 31 Vers. Und ich kann das in meiner Ruhe für euch auch selber vielleicht durchlesen und die Teile, die wir heute oben besprochen haben, vielleicht auch nochmal nachlesen, nachdem wir das die Ausführungen von heute oben gehört haben. Ich werde nicht den Text eins zu eins durchgehen, das wäre echt sehr ermüdend. Einfach schon rein sprachlich ist das, obwohl das eine tolle Übersetzung ist vom Analayo, ist es halt trotzdem irgendwo ermüdend und man verliert sehr schnell irgendwo den Faden. Und um was es mir eigentlich geht, ist heute oben euch mehr so den roten Faden zu erzählen, den ich zumindest gesehen habe und in der Hoffnung, dass es euch auch ein bisschen hilft, überhaupt den Zusammenhang zu sehen und was soll das Ganze überhaupt. Es geht eigentlich um das. Es ist also nicht meine Ambition, die ganze Lehrrede erschöpfend zu erzählen, dass wir es selber oder anders könnte es auch besser. Und es ist wirklich, es ist extrem umfangreich, die Lehre. Da ist ganz, ganz viel drin. Und da kann man sich beliebig drin vertiefen, auch über lange Zeit. Es ist mir wieder wirklich bewusst worden, als ich die Lehre jetzt nicht nochmal wirklich für mich durchgegackert habe, auch mit Literatur. Es ist wirklich unglaublich, was hinten dran, hinter dieser Lehre eigentlich steht. Und es geht wirklich darum, uns so ein bisschen Zusammenhang zu geben. Und vor allem, wenn ich auch der Frage nachzugehen, was bedeutet das überhaupt für uns? Also was kann es das überhaupt nützen in unserer Praxis? Und um das geht es. Also da hat er einfach ein das Detail dazu. Und ich mache dann auch ab und zu einen Verweis, wo er dann etwas drauf findet. Gut. Ich werde mich heute den Vers 5 bis 19 widmen. Wir haben das letzte Mal nur drei Vers eigentlich behandelt, nämlich 1 und 2. Und das 3. Und jetzt werden wir also ein bisschen weitergehen. Aber merkt auch, wenn ich vorher gesagt habe, es wird 31 Vers, wir werden heute nicht fertig, sondern dann der zweite Teil von dieser Lehre werden wir dann im Herbst sicher der ein oder andere Teil durchnehmen, aber vielleicht auch angereichert und weitere Elemente. Da komme ich am Schluss noch mal drauf zu reden, so im Ausblick. Gut, vielleicht zuerst, eben in was für einem Rahmen steht der heutige Vortrag und unsere Meditationen dazu einerseits und warum, was soll das Ganze, warum diese Lehre? Und ich möchte das nochmal anhand von dieser Folie, die werde ich wahrscheinlich jeden oben brauchen, weil das ist so für mich ein bisschen der rote Faden. Das ist die Folie, die diese zweite Folie jetzt hier, wo wir am ersten oben ein Stück weit in diesem Vortrag ich entwickelt habe und gesagt habe, wie ich auf das gekommen bin. Und eigentlich in dieser Folie ist für mich eigentlich so buddhistische Praxis ganz kondensiert zusammengefasst und vor allem auch zwei verschiedene Praxiszüge, die durch buddhistische Praxis geht. Das Gesamtthema, unter dem das steht, ist für mich eben das Sein im Werden. Also wir können mir immer wieder ganz sein, auch wenn wir in einem Alltag sind, wo es ganz viel um Tun geht und um Werden und Aktivität und um Gestalten. Wie können wir hier diese Praxis eigentlich integrieren? Das ist also das Generalthema, das ich an dem ersten oben länger ausgeführt habe. Und ich habe dort auch gesagt an dem ersten oben, dass ich das eigentlich möchte an drei Fragen das Jahr und wahrscheinlich auch noch das nächste Jahr, ich weiß nicht wie lange, dann gestalten. Nämlich an eigentlich drei Fragen, wo hinten dran man kann praktisch alle Lehrinhalte wie hinten dran subsumieren. Und es sind eigentlich drei Fragen, nämlich die erste Frage, bin ich gewahr oder bin ich achtsam? Ich habe jetzt auf den Unterschied von dem bin ich jetzt eingegangen am letzten oben. Das ist so, wenn man die drei Teile anschaut, hier, Meditation, Weisheit und Handeln, das sind die sogenannten drei Trainingsgebiete, die Buddha beschrieben hat in seinem Lehr vom achtfachen Pfad. Da werden wir im Herbst detaillierter sicher darauf eingehen. Das wird eben unterteilt in drei Teile. Und der erste ist der Meditationsaspekt. Und dort könnte man eigentlich die Frage dazu stellen, bin ich gewahr? Bin ich überhaupt präsent? Bin ich aufmerksam? Kriege ich mit, was läuft? Das ist so die Frage. Und die Satipatthana-Sutta, die wir hier heute ja miteinander und das letzte Mal auch schon darüber geredet haben, heisst ja die vier Grundlagen des Gewahrseins oder der Achtsamkeit. Also in dieser Lehre ist Buddha sehr tief auf das Thema eingegangen, was überhaupt Achtsamkeit ist. Mit Achtsamkeit haben wir uns ja auch im MBSR-Kurs beschäftigt, oder achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und was ich toll finde an dieser Lehre, dass man da, wenn man die wirklich so durchschafft, einem bewusst wird, und das wird auch jetzt Ziel bezogen, dass es nicht nur darum geht, jetzt einfach ganz gesammelt und präsent im Moment zu sein. Das ist ein Aspekt von Achtsamkeit. Das meint man häufig. Ich muss einfach jetzt ganz im Moment sein. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Aber es gibt noch, was es aber konkret wirklich eigentlich heisst. Was heisst eigentlich ganz präsent sein und ganz im Moment sein? Und was gibt es darüber aus noch, was auch dazu gehört? Das wird in dieser Lehre wirklich umfassend beschrieben. Und das Ziel wäre von mir ein bisschen, wenn ich euch das so erzähle und es für mich auch nochmal durchackern selber, mir wirklich zu dir bewusst sein, was ist eigentlich wirklich damit gemeint, wenn ich sage, ich mache Achtsamkeitspraxis, ich bin am Meditieren. Was mache ich denn eigentlich wirklich konkret? Um was geht es da wirklich? Und für was mache ich es? Das wären so die Fragen, die ich möchte entlang von dieser Lehre eben entlang gehen. Also, das ist eigentlich so die erste Frage, bin ich gewahr? Und damit ich nicht die Frage kann beantworten, muss ich wissen, was ist mit dem alles gemeint? Und um das soll es heute oben eben gehen. Wenn ich mir, und wo machen wir das jetzt? Da bin ich gewahr. Und das ist da, wenn wir gewahr sind, erfahren wir, und das ist der erste Zug da oben durch, das alles bedingt, entsteht und vergeht. Und das ist so ein wichtiger Ast, wo auch wieder ganz viel dran ist in der Lehre. Da geht es um die sogenannte relative Wirklichkeit. Ohne das jetzt weiter zu vertiefen, das sprengt den Rahmen. Wir können auf das alles sprechen. Wenn ich das erkenne, dass alles bedingt entsteht und vergeht, und eben auch Bedingungen sehe, das ist eine Voraussetzung dafür, dann habe ich die Möglichkeit, erst überhaupt auf die Bedingungen einzuwirken. Wenn ich sie ja nicht, wenn ich nicht gewahr bin und das nicht erkenne, kann ich ja nicht machen. Dann bin ich diesen Bedingungen und dem, was mir da passiert, einfach ausgeliefert. Also wenn ich das eben erkenne, dann kann ich auch ins Handeln kommen. Und das ist der Weisheitsaspekt, da komme ich ins Handeln und kann dann wirklich mir überlegen, was heisst es konkret in meinem Alltag oder bezogen auf mich oder im Umgang mit anderen. Und der ethische Aspekt ist in diesem dreifachen Training oder in diesem achtfachen Pfad ein ganz wichtiger Teil. Und da geht es um die Frage, was ist eigentlich heilsam? Und da ist die Frage, wie ist es? Das ist so der eine Zug, ausgehend von dem bin ich gewahr, achtsam, eigentlich ins Handeln gekommen. Und das wäre auch das Coming da, in diesem Titel. Wie kann ich das, was so oder so sich entwickelt, passiert, mein Alltag, meine Familie, die sich entwickelt, mein Beruf und so, wie kann ich auf das, was so oder so irgendwie geschieht und bedingt geschieht, wie und in welcher Form kann ich auf das Einfluss nehmen, dass es mir gut tut und anderen gut tut? Das ist eigentlich das Thema. Und ein zweiter Nast ist, wenn ich eben gewahr bin, dann erfahren wir, dass alles im Tiefsten leer und eigentlich schon heil ist. Da sind wir ja so dran, eigentlich heiler zu machen. Oder? Wir sind dran, vielleicht achtsamer zu werden, in unseren Familien uns nicht zu unseren Muster ausgeliefert sein, dass wir irgendwie laut werden und uns aufregen über Sachen, die nicht nötig sind. Und so. Oder uns selber nicht gut tun, indem wir uns selbst verurteilen. Wir versuchen da eigentlich etwas zu verbessern. Und es gibt, das ist ein ganz wichtiger Ast in der Praxis. Es gibt aber einen zweiten und die beiden die ergänzen sich. Im Tiefsten ist, wenn wir ganz klar sind, kann man erkennen, auch in speziellen Meditationen, zumindest für ganz kurze Zeit erkennen, eigentlich ist es schon okay, ich muss gar nicht mehr machen. Eigentlich. Und ich muss das, was hier passiert, eigentlich nur mehr zulassen. Es geht nicht darum, etwas zu verändern, sondern so, wie es ist, zulassen. Und wenn ich das bin, bin ich ganz im Moment und ganz im Sein. Dann bin ich ja nicht irgendwie unterwegs, etwas zu verändern, sondern ich bin eigentlich ganz und gar da. Und das ist ein zweiter Ast in der Praxis. Das ist verkürzt, wenn ich das jetzt sage, weil das ist nicht ganz richtig, aber man könnte ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen der Teil oben von Vipassana, Achtsamkeitspraxis. Und das ist wieder sehr verkürzt. Und unten ist eher Dzogchen Mahamudra, tibetische Praxis. Zwei verschiedene Wege, die sich ganz weit überschneiden, aber auch wieder speziell richtig haben. Und es ist wirklich ganz verkürzt. Es ist eigentlich so nicht richtig, aber es hilft ein bisschen, vielleicht die beiden Richtungen auseinanderzunehmen. Und es geht also darum, in diesem Jahr einerseits entlang von diesen drei Fragen versuchen, über die Meditation eben in einen Wissensaspekt zu kommen und auch damit eine Basis legen, um irgendwie auf eine gute Art und Weise anders können zu handeln. Das wäre so der grob große Plan, das wäre so die Roadmap, wo das angeht. Und das fasst es hier wieder zusammen. Und das letzte Mal haben wir uns eben speziell mit dieser ersten Frage beschäftigt, indem wir auf der Satipatthana Sutta eingegangen sind. Und damit komme ich zu dieser dritten Folie hier. Also wir beschäftigen uns jetzt heute oben speziell mit dieser ersten Frage von hier vorne. Mit dieser Frage, die vertiefen wir, bin ich gewahr. Darum so die Bezogenste auf dieser dritten Folie. Und jetzt kann man vielleicht ganz überblicksmäßig sagen, also warum hat das Buddha überhaupt die Lehre gehalten? Kann man sich mal fragen, oder? Er hat eigentlich versucht zu erläutern, was überhaupt ist gewahr sein und wie könnte man gewahr sein praktisch mit dem ganzen Leben verbinden. Dass man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich quasi und Achtsamkeit eigentlich sein können. Und er hat die Lehre, die heisst eben Satipatthana Sutta. Sati war ja das Wort für Achtsamkeit, ist damit drin. Sutta heisst Lehre, das ist die mittlere Sammlung, die zehnte Rede. Und die kann man auf ganz viele verschiedene Arten übersetzen. Ich habe da mal so ein paar Begriffe genommen. meistens sagt man die vier Grundlagen der Achtsamkeit oder die vier Pfeiler. Oder man könnte eben auch sagen, es gibt so wie vier Dimensionen, auf die sich Achtsamkeit oder der Gewahrsam kann beziehen. Und was sind das für Gebiete? Der eine Teil, und dort sind die Videos, die meisten Vers befassen sich mit dem, Achtsamkeit auf den Körper. Das ist ja auch etwas, was wir im MBSR-Kurs stark gemacht haben, im Bodyscan, mit den Yoga-Übungen, mit dem achtsamen Essen und haben wir das gemacht. Also die erste praktische Dimension, wo man so keine Achtsamkeit drauf hat, oder das erste so fällt, wäre alles, was mit Körper zu tun hat. Und das ist nicht nur gemeint damit mein Körper oder euren Körper, sondern eigentlich auch alles, alle materiellen Gegenstände. Also auch das Mikrofon ist im Prinzip ein Körper und der Blumen ist ein Körper. Es ist das, was man kann sehen, schmecken, riechen, hören und man kann erleben. Der Raum ist auch ein Körper. Aber ein ganz wichtiger Teil ist nicht auch wirklich der eigene Körper. Mit dem, den wirklich nehmen, den hat man auch immer dabei, den muss man nicht irgendwie suchen. Tagtäglich mit dem unterwegs. Die zweite Dimension, die man hier hat, ist die sogenannte Gefühlstönungen. Es sind nicht Gefühle, kommt dann später nochmal auf den Unterschied zurück. Die mögen euch vielleicht erinnern, die den Kurs bei mir gemacht haben, den MBSR-Kurs, wenn ich am 4. oben über das bedingte Entstehen rede, das Rad vom bedingten Entstehen. Da gibt es die den Kurs nicht bei mir gemacht haben, können im vorletzten Jahr, glaube ich, gesehen, habe ich ein ganzes Jahr nur über das bedingte Entstehen geredet. Also man kann das, im ersten Vortrag ist das erläutert, dort, und da kann man sich das anhören, wenn man das möchte. Und dort sind die Gefühlstöne genau ein Teil davon. Aber ich komme noch einmal vertieft darauf zurück. Also das ist eine weitere Dimension, ein weiteres Feld, wo sich quasi und Achtsamkeit darauf beziehen kann. Die dritte Dimension wäre dann der Geist. Das wären jetzt Gedanken, innere Bilder, Gefühle wie Freude, Trauer, Ärger und solche Sachen. Also wo wir sagen, sind Emotionen. Das gehört alles zu dem Bereich Geist. Das ist die dritte Dimension. Und dann gibt es noch eine vierte Dimension. Das sind die sogenannten Tamas. Die tun das wie umrahmen nochmal. Die Tamas, gibt es auch ganz viel Schattierungen, wie man Tamas untersetzen kann. Eine Übersetzung ist zum Beispiel einfach die Wirklichkeit. Eine andere Übersetzung ist Lehrinhalt. Das hat ganz viele Bedeutungsschattierungen, Tamas. Was hier gemeint ist eigentlich, wenn man so Achtsamkeit auf den Körper und auf Gefühlstöne und auf den Geist übt, wo man auch noch näher anschauen, was es denn alles könnte heissen, dann würde mir jetzt so umgangssprachlich meinen, ich muss einfach im Moment sein. Das ist ja achtsam, ich muss einfach meinen Körper gerade im Moment erleben und die Gefühlstöne gerade und den Geist. Und da geht es eben weiter. Erst wenn ich ein bisschen Abstand nehme und auch Zusammenhänge erkenne und zum Beispiel das, was ich jetzt erlebe, mit früher noch vergleiche oder mit einem Jahr, also wenn ich nicht nur im Moment bin, sondern auch versuche, wirklich das in Bezug zu setzen zu früher und für das zukünftige Erleben, dann gelingt es mir überhaupt, Zusammenhänge zu erkennen zwischen diesen ganzen Sachen. Und zu erkennen, was für Muster gibt es eigentlich, die häufig dazu führen, dass ich mich irgendwie verstricke und es mir nicht so gut tut. Aber hätte ich viele Muster, die mir gut dienen. Aber dass ich wirklich, ich erkenne ja erst Muster, wenn ich zum Beispiel einen Ablauf sehe. Auch einen zeitlichen Ablauf. Und das Vorher und Nachher vergleiche. Und das in Bezug setzt zu etwas anderem. Das würde mir nicht unbedingt denken, das ist achtsam. Weil achtsam immer das Gefühl ist nur im Moment. Und das wird eine wichtige Erweiterung. Achtsamkeitspraxis ist durchaus auch reflektierend im Sinne von Zusammenhang versuchen zu kennen, Abfolge, Wirkungsketten. In der Damas tut im hinteren Teil von deren Lehrrede geht Buddha, ich glaube, es sind noch fünf Damas ein, also fünf so Lehrinhalte. Und das Ganze gipfelt eigentlich in den vier edlen Wahrheiten, wo der achtfache Pfad wieder, wo die drei Teile Meditation, Weisheit und ethisches Handeln eigentlich Zusammenfassung sind. Das Ganze gipfelt in dem. Und in dem Ganzen, in dieser Lehre von der vier edlen Wahrheit ist so, dass eigentlich die ganze Lehre wieder zusammenfasst. Also es geht praktisch wie eine Gesamtzusammenfassung von seiner Lehre in dieser Lehre. Darum ist die extrem umfassend. In dieser Lehre ist im Prinzip alles drin. Also all die Tausenden von Lehrreden. Und man kann da wieder vom Einten ins Unendliche praktisch kommen. Das wäre mit denen damals gemeint. Also dort, könnte man noch mit einem anderen Wort sagen, werden wie Schlussfolgerungen gezogen. Wenn ich so gewahr bin, im Körper, in der Gefühlstönung und im Geist, dann erkenne ich Zusammenhänge und Abfolgen. Und ich erkenne, wenn man ein Buddha ist, und wir können es uns ja zum Glück anhören oder lesen, was er erkannt hat, wo der Weg durch gehen könnte, um sich eben zu befreien von dem, was uns so verstrickt. Das wäre dann der Inhalt von denen damals. Das ist so, was alles in dieser Lehre drin ist. Wir haben das letzte Mal miteinander angefangen, nämlich eben so die ersten Vers, die haben da bei euch auch drauf. Also wir haben das letzte Mal, wenn man jetzt auf das Querblatt hier schaut, haben wir eigentlich den Vers 1 und 2 angeschaut und den Vers 3. Und in dem Vers 3, das ist da die Definition, da geht überhaupt mal darauf ein, dass sich das mit Körper, Gefühlstönung, Geist und damals beschäftigt. Und es gibt aber so ein bisschen praktisch vier allgemeine Anweisungen, wie man sollte praktizieren, die eigentlich für all die einzelnen Elemente gelten. Ich gehe jetzt nicht mehr so im Detail darauf ein, ich habe das letzte Mal ein bisschen tiefer gemacht. Das eine ist unermüdlich. Mit anderen Worten, ich muss eigentlich wirklich dranbleiben. Wenn ich das nur punktuell mache, ist das zwar auch nicht schlecht. Also das ist immer gut, besser als nichts. Aber wenn ich wirklich möchte, mich mit dem beschäftigen, dass es mir auch wirklich etwas bringt, dann muss ich wieder dranbleiben. Das ist eigentlich unermüdlich. Ich muss dranbleiben. So gut es mir halt geht, oder? Und es in mein Leben passt. Aber ich muss ein Stück weit dranbleiben. Das Zweite ist wissensklar. Ich muss immer mir bewusst sein, für was mache ich das überhaupt, was ich da mache. Das ist eine wichtige Frage. In der Meditation aber überhaupt auch sonst. Für was mache ich es? Eine wichtige Frage ist, mache ich das mir möglich in der Praxis? Wir haben oft das Gefühl, ich kann nur meditieren, wenn ich frei habe und kann an einen Weekend gehen und stundenlang frei habe. Und wenn ich ganz volle Arbeitswochen habe und Familienknatsch und ganz viel sonst, dann habe ich keine Zeit. Und wir werden das heute ein bisschen sehen, in dieser Lehre, dass es eigentlich nicht so ist. Es geht immer darum, zu erkennen, erkenne ich immer wieder das Mögliche. Das ist eine ganz wichtige Anweisung. Gerade für uns Alltagsmenschen, die so auch eingespannt sind, sich bewusst werden, was bin ich da und bedingt halt sehen. Komme ich auch noch im Rahmen von diesen Einzelelementen nochmal darauf zurück. Der dritte ist achtsam, ich muss präsent sein und ich muss erkennen, wie stark ist so ein Verlangen in mir da, ein Ärger, eine Abneigung. Auch auf das kommen wir nochmal darauf zurück. Habe ich das letzte Mal vertieft, ich kann jetzt nochmal, wenn ich alles wiederholen. Und der andere Vers, auf den wir eingegangen sind, ist so ein Kehrvers. Der Kehrvers kommt immer wieder in dieser Lehre. Das erste Mal kommt er im 5, da steht eben der 5 und folgend. Und dann kommt er praktisch nach jedem Vers, kommt wieder so ein Kehrvers, der immer wieder ähnlich aufgebaut ist. Und der Kehrvers hat so drei Elemente, die er den Buddha immer wiederholt. Und weil es ihm eben so wichtig ist, wiederholt er es immer wieder. Sonst wäre es ihnen nicht wichtig. Also, wir können davon ausgehen, wenn er das immer wieder wiederholt, hat das eine Bedeutung. Also auch diese drei Elemente sind immer wieder wichtig für all die einzelnen Dimensionen und Praxisgebiete. Nämlich, ich kann das, was ich hier beobachten kann, den Körper, kann ich bei mir beobachten, aber natürlich auch bei anderen. Ja, nicht nur bei mir, das heisst immer bei mir selber. Wie ist meine Körperhaltung? Was sagt die mir? Und das sagt, was sagt mir die Körperhaltung von den Menschen, die ich begegne, wenn ich mit zu tun habe? Also immer wieder im Kontakt sein mit anderen. Es geht nicht nur etwas für mich alleine zu machen, sondern es ist immer wieder die Verbindung und sich verbinden mit den anderen Menschen oder Lebewesen. Das ist ein wichtiger Teil. Also immer wieder über den eigenen Tellerrand ausschauen. Der zweite Element, das er hier sagt, das Entstehen von Go zu beobachten. Und das dritte, wie stark bin ich mit dem, was ich hier erlebe, eigentlich identifiziert? Zähle ich das zu meinem Ich? Das bin ich. Das gehört mir. So bin ich halt. Und so weiter. Das wären die Elemente, die da, wo er immer wieder wiederholt. Die Begriffe, Perspektivenwechsel, Identifikation, die habe ich einfach so dazu. So versuche ich das in einem Begriff zusammenzufassen. Ich kann ja mal schauen, wenn ihr so eben im 5 zum Beispiel, dass man für euch selber lesen, zu finden, das ist für euch eine gute Zusammenfassung. Vielleicht findet ihr für euch auch noch ein besseres Wort, wo das, was er hier sagt, ein bisschen zusammenfasst. Soweit sind wir das letzte Mal gekommen und das ist auch so die Einbettung von dem, von dieser Lehrrede und von dem, was wir jetzt heute oben machen, ins Jahr und in dieser Lehrrede. Soweit jetzt einmal als Einleitung.